BS マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Einen wunderschönen Tag heute, ABS Magazin, am 14.01.2015. Und ich habe mich bei der Nennung des Datums nicht versprochen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch die nächsten Sekunden so. Begrüße mit mir im Studio den lieben Kollegen Steven. Hallo Steven.
Hallo Nils.
Und natürlich die liebe Kollegin Etta. Hallo Etta.
Hallo, heute an der Technik.
Und wir haben Gäste eingeladen, die vielleicht du gerade vorstellen möchtest, Steven?
Ja, genau, kann ich machen. Also wir haben einmal Wolf Wetzel hier sitzen, Publizist aus Frankfurt am Main. Und ja, er hat ein Buch geschrieben zum NSU-VS-Komplex und das wird heute auch unser Thema sein. Und dann haben wir noch Hans-Christoph Stoth hier im Studio von der Anti-Nazi-Koordination in Frankfurt und ja auch im antifaschistischen Kontext immer unterwegs. Und genau, das sind unsere Studiogäste und des Weiteren werden wir später auch noch ein Telefonat führen mit der Gruppe NSU Watch Hessen, die den NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag begleiten wird, der wohl dieses Jahr irgendwann starten wird.
Ja, letztes Jahr beschlossen und soweit wir das jetzt momentan recherchiert haben, auch ein Stück weit gegen den Willen der amtierenden Regierung, durchgesetzten Regierungsparteien von der Opposition und also zumindest die Öffentlichkeit darüber, dass die Öffentlichkeit hergestellt werden soll. Und vielleicht machen wir so eine kleine Einleitung jetzt mit unseren Gästen zu dem Thema NSU und dem ganzen Komplex mit rechtsradikaler Gewalt und rechtsradikalen Strukturen hier in Hessen. Und ja, stellen wir erstmal unsere Gäste vor, um dann die Einleitung zu machen. Wolf, du gestern hast du schon vorgestellt. Der Wolf Wetzel, wir haben uns aufs Du geeinigt. Der Wolf ist hier, weil er ein Buch geschrieben hat. Wolf, das Buch... Wie heißt das Buch?
Das ist dein Stichwort. Ich frage auch nochmal nach. NSU-VS-Komplex.
Gut. Und da hast du dich besonders auch in einem Kapitel mit dem Mord in Kassel beschäftigt, 2006. Und der soll auch ein Stück weit an die Recherche, die du da gemacht hast, auch ein Aufhänger dazu sein. Vielleicht kannst du uns kurz mal was erzählen, wie du dazu gekommen bist, jetzt dieses Buch zu schreiben und dann im Speziellen, was da die zentrale Rolle Kassel für dich spielt, die du heraushebst. Wir wollen dann natürlich später noch ausschweifender darüber reden, über die Thematik. Kurz bitte. Erstmal.
Ja, also eigentlich wollte ich niemals ein Antifa-Buch schreiben, also über Neonazismus etc. Und habe das eben auch wie alle anderen auch verfolgt, war am Rande immer so und natürlich auch in antifaschistischen Aktivitäten verwickelt, aber eher ungern, weil dieses nur das Schlimmere verhindern halte ich für politisch nicht besonders sinnvoll. Was mich bei dieser ganzen Berichterstattung zur NSU sozusagen unglaublich wütend gemacht hat und fassungslos, das war nicht die Tatsache, dass es Neonazis gibt. Die gibt es seit ziemlich langer Zeit. Da hat auch das Ende des Dritten Reichs nichts dran geändert. Für mich war das Erschreckende, welche Rolle staatliche Behörden beim Zustandekommen des NSU, beim Gewähren deren Taten, bei der Sabotage der Nichtaufklärung, bei der Deckung derer, die Beweismittel vernichten von staatlicher Seite. Also mit welcher Konzentration, mit welcher Dichte, mit welcher Systematik das betrieben wurde, 13 Jahre lang, in denen behauptet wird, man habe vom NSU keine Ahnung gehabt. Und das war eigentlich die eigentliche Motivation, dem nachzugehen. Natürlich immer diese Frage, genau, was steckt hinter so einem Neonazismus, das war ja immer eine Frage des Antifaschismus.
Genau, da würde ich jetzt auch mal direkt diese Frage anschließen. Also woher kommt denn eigentlich der NSU? Weil du hast ja jetzt schon angesprochen, es gibt dieses Gerücht, dass der Staat oder der Verfassungsschutz das überhaupt nicht mitbekommen hätte und mittlerweile so durch die ersten Bücher, auch durch deins und andere, die erschienen sind und die Untersuchungsausschüsse, wird ja eigentlich schon klar, also dass die dort im Thüringer Raum ihre Wurzeln haben und der Verfassungsschutz ja scheinbar auch von Anfang an ziemlich nah dran war an diesen Netzwerken, aus denen die stammen. Weiß nicht, wer von euch beiden, Hans-Christoph, könntest du dazu was sagen, woher der NSU eigentlich kommt?
Na, der NSU kommt nach dem, was heute unbestritten klar ist, aus dem Thüringer Heimatschutz. Das ist eine neonazistische Organisation in Thüringen gewesen, wie der Name schon sagt. Und von der kann man wiederum, ohne dass das groß umstritten ist, sagen, es hätte ihn nicht gegeben ohne den thüringischen Verfassungsschutz, der von Hessen aus übrigens aufgebaut worden ist, sodass man mittelbar schon sagen kann und muss, ohne das Geld, später sogar ohne die logistische Hilfe bei der Waffenbeschaffung, ohne die Deckung vor Verfolgung durch staatliche Behörden, die durch den Verfassungsschutz und andere Sicherheitsbehörden und ganz bestimmt nicht ohne das Wissen der politisch Verantwortlichen erfolgt ist, hätte es den NSU nicht geben können. Das heißt, die staatlichen Sicherheitsbehörden sind mittelbar die Hauptverantwortlichen für die Existenz des NSU auf der politischen Ebene. Das muss man so klar sagen.
Vielleicht ganz kurz nochmal für die, die es nicht so genau wissen, wieso der hessische Verfassungsschutz den thüringischen aufgebaut hat. Das liegt 25 Jahre
her. Ja, eben, genau 25 Jahre. Nach dem Ende der DDR, nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland, gab es sozusagen Patenschaften im Aufbau öffentlicher, nach BRD-Muster funktionierender Verwaltungen, darunter auch der Sicherheitsapparate und des Verfassungsschutzes. Und die Patenschaft für Thüringen hat Hessen übernommen. So ist es gekommen, dass Leute, die einschlägig schon damals bekannt waren in Hessen, in Thüringen den Verfassungsschutz aufgebaut waren. Wichtig ist der Name Röver in dem Zusammenhang. Ein Mensch, der als ein doch sehr stark rechtslastiger, auch später Publizist, wichtige Rolle gespielt hat beim Zustandekommen des Thüringer Heimatschutzes und dadurch mittelbar auch des NSU.
Hm. Ja, interessant ist ja, dass auch die Rechten das ja auch gleich genutzt haben, den Mauerfall, das Machtvakuum, das dort entstanden ist, um für sich Strukturen aufzubauen oder Strukturen, die sie über Fußballgeschichten aufgebaut hatten in den Jahren davor, da auch gleich das Machtvakuum zu nutzen, um so rechte Strukturen aufzubauen.
Es gab eine kleine Nazi-Szene in der DDR, relativ eng verbunden mit Fußball-Hooligans, die es auch in der DDR gab, in der Spätphase dieses Staats. Und in der Tat die Mauer fiel, Da haben Nazis aus dem Westen ihr Glück nicht fassen können, wie offen und unbehelligt und ohne jede öffentliche oder auch staatliche Gegenwehr sie in der DDR überall auftreten konnten. Das hätten sie sich in der Bundesrepublik gar nicht leisten können. Da hätten sie sofort auf die Nase bekommen in der Ex-DDR. Und noch über ein Jahr lang existierende DDR war das relativ leicht möglich. Das ist einer der Gründe dafür, sicherlich nicht der einzige, aber einer der Gründe dafür, dass wir es mit so einer starken Nazi-Präsenz in den 5 neuen Bundesländern zu tun haben.
Mhm. Und ich weiß nicht, also Wolf, wir hatten vorhin im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Du meintest auch, dass dann zu diesem Zeitpunkt 90er auch diese Pogrome, die stattgefunden haben bei Rostock, Lichtenhagen und Solingen und die Asylpolitik der Bundesregierung auch ihren Teil dazu beigetragen haben, also dass im Prinzip diese Nazi-Strukturen auch den Ansporn empfunden haben, jetzt so weiterzumachen.
Ja, ich meine, das wird ja heute gerne vergessen, wenn man über NSU spricht, dann möchte man das gerne sozusagen in Thüringen belassen. Aber genau das, was du kurz angesprochen hast, das ist die Historie des Thüringer Heimatschutzes. Er ist buchstäblich in den Pogromen, die es in den 90er Jahren gab, geboren wurde. Sie sind sozusagen staatlich geadelt worden durch die Abschaffung des Asylrechts. Also eine Forderung, die auf der Straße, der berechtigte Protest, wir kennen das wieder, es kommt immer wieder, das zweite Mal als Farce, dass diese berechtigten Proteste und die Pogrome in dem Kontext, in der Verbindung zur Abschaffung des Asylrechts geführt haben. Nur so war die Abschaffung des Asylrechts notwendig. Also etwas, was verfassungsmäßig eigentlich sozusagen außerhalb jeder Disposition stand. Und der Thüringer Heimatschutz erwähnt es auch immer wieder, dass er quasi im Staatsauftrag gehandelt hat, also was diese Pogrome angeht. Und natürlich dieser Auftrieb, dieses staatliche Verdienstkreuz, das sie damit bekommen haben, war natürlich für sie ein Grund mehr zu sagen, wir müssen unseren Kampf intensivieren. Und die Verfassungsschutzbehörden wussten alle Also selbst der Thüringer, selbst der blödeste Verfassungsschutz wusste, dass es in den 90er Jahren als politische Konsequenz eine bewaffnete Zellenstruktur gab. Die gab es in England, Combat 18. Wir werden wieder begegnen in Kassel. Gab es Adaptionen davon. All das, diese Strukturen, dass die aufgebaut werden, dass sie bewaffnet werden, wussten sie politisch und sie haben es mit organisiert.
Daraus ist ja dann auch der NSU entstanden, der mit seiner Namensgebung, die ja in aller Munde ist, der nationalsozialistische Untergrund, mir persönlich immer wieder wie ein Stein im Magen liegt, dass man das so übernimmt, aber wir tun es auch heute. Du, Herr Wolf, hast vorhin gesagt im Vorgespräch, ja, die haben sich halt so genannt, wir haben uns den Namen nicht ausgesucht, aber wir benutzen natürlich den Namen, den die vermeintlichen Täter sich selbst ausgesucht haben für ihre Organisation. Letztendlich ist es ja, wie du gerade gesagt hast, eine terroristische Zelle, oder nicht terroristische Zelle, eine kriminelle Zelle, politisch kriminelle Zelle gewesen, mit dem Ziel, politische Ziele umzusetzen oder wie auch immer zu erreichen, oder wie würdest du die skizzieren? Was waren die, was sind die, soweit man das jetzt nachvollziehen kann?
Na gut, sie haben ja mehrere Traditionslinien aufgenommen, also zum einen über den Nationalsozialismus, was natürlich schon an sich eine schräge Perversion ist, über die wir inhaltlich reden könnten, weil es ja nichts anderes war als eine unterschiedliche Akzentuierung faschistischer Theorien und Praxen, die in Deutschland sozusagen eine besondere Note bekommen hat, über diese nationalsozialistische Ideologie. Aber sozusagen das Basiselement war Faschismus. Und darauf beziehen sie sich natürlich. Aber das wusste ja auch der Verfassungsschutz. Es wussten Antifa-Gruppen. Es war kein offenes Geheimnis, dass sie spätestens in den 90er Jahren mit den Erfolgen in Deutschland, mit der Abschaffung des Asylrechts als Krönung, dass diese Diskussion in Richtung bewaffnete Organisierung ging, in der Hoffnung, dass sozusagen die Unterstützung immer größer wird und dass das auch für einen bewaffneten Kampf reicht. Und das gab es in Deutschland, also über...
Das war auch das RAF-Konzept irgendwie, ne?
Na gut, also wir würden ein neues Fass aufmachen.
Ja, ich habe dich ja gefragt, was das für Leute sind.
Nein, ich finde es immer so ein Fass immer gut, weil ich glaube, dass auch die Gleichsetzung ein großes Problem des Antifaschismus ist. Auch wenn du dieselben Mittel benutzt, nämlich einen Untergrund, klar, also wenn du sozusagen den bürgerlichen Staat tendenziell zum Feind hast, was ja der Thüringer Heimatschutz ja auch nicht wusste, als er in Untergrund ging, wie reagieren die Verfassungsschutzbehörden, wie reagiert die Polizei? Natürlich sind sie auch immer sozusagen der Option des Staates ausgeliefert, also ob sie gerade opportun sind oder ob man sie festnimmt. Und von daher war natürlich diese illegale Struktur notwendig, aber die sagt nichts über die Affinitäten mit RAF oder mit anderen bewaffneten Gruppen aus.
Ja, weil das wird ja immer wieder gemacht, die Gleichsetzung. Hans-Christoph, du bist warst schon ein paar Mal hier im Radio. Wir haben auch schon mal mit dem ABS-Magazin mit dir Kontakt gehabt. Du bist bei der Anti-Nazi-Koordination. Du beobachtest also die Geschehnisse aus einer besonderen Perspektive und das schon über einen längeren Zeitraum. Wie würdest du diese Frage beantworten? Was ist der NSU tatsächlich und was sind das für Leute gewesen? Also nicht für Leute gewesen, sondern die politische Zielsetzung, die sie dort durchgeführt haben. Wie würdest du das bewerten?
Ich kann das nur ganz für mich sagen. Für mich war das so, als im Herbst 2011 klar wurde, was da los war. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die das im Herbst 2011 zum ersten Mal in dieser Konzentriertheit wahrgenommen haben und das dann sofort weiterging. Ja. Da war das Entsetzen doch ziemlich groß. Da wurde sozusagen natürlich nicht das erste Mal über bewaffnete Nazi-Gruppen diskutiert, aber das erste Mal und das sehr schnell über bewaffnete Nazi-Gruppen in dieser Intensität und mit dieser staatlichen Unterstützung und mit diesen offensichtlichen Anknüpfungspunkten, wie zum Beispiel das Oktoberfestattentat von 1980. Das ist bereits im Herbst 2011 klar gewesen und ich finde, das ist auch sehr wichtig, das zu sagen. Antifas wussten das damals bereits.
Ja, ich spreche jetzt gerade mit Helge vom Team NSU Watch Hessen. Hallo, Helge.
Hallo.
Ja, genau. Also Ende Mai wurde ja in Wiesbaden die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zur Mordserie des NSU in Hessen beschlossen. Und daraufhin hat sich eure Gruppe NSU-Watch Hessen gegründet, um den Ausschuss zu begleiten. Warum haltet ihr das denn für notwendig, dort dabei zu sein?
Also erst einmal hatten wir in Hessen die Sondersituation, dass es keinen Konsens unter den Parteien im Landtag darüber gab, ob es einen NSU-Ausschuss braucht. Das war ja in anderen Bundesländern teilweise ganz anders. Also in Thüringen beispielsweise haben eigentlich alle Parteien parteiübergreifend sehr konsensual darauf versucht hinzuwirken, die NSU-Taten aufzuklären. In Hessen war es nun so, dass zum Beispiel die Grünen, als sie noch in der Opposition waren, einen NSU-Untersuchungsausschuss gefordert haben. Als sie dann aber in die Regierungskoalition mit der CDU gegangen sind, hat sich das sehr schnell geändert und man wollte nur noch eine sogenannte Enquete-Kommission, in der lediglich Experten befragt werden sollten, wie man die Vorgaben des NSU-Bundesuntersuchungsausschusses umsetzen könnte. Dabei gibt es in Hessen noch sehr, sehr viele ungeklärte Momente in der NSU-Mordserie und nachdem der NSU-Untersuchungsausschuss dann trotzdem mit den Stimmen der Opposition eingesetzt wurde, glauben wir jedoch weiterhin, dass es sozusagen sehr, sehr viele Hemmnisse gibt in Hessen, tatsächlich die Mordserie aufzuklären. Und da möchten wir eben kritisch darauf hinwirken, dass da auch alles Nötige getan wird.
Und wie wird dann eure Arbeit konkret aussehen, wenn der Ausschuss startet? Also im Moment wird ja noch darauf gewartet, dass die ganzen Unterlagen alle ankommen im Landtag. Das heißt, die ersten Zeugenbefragungen haben jetzt auch noch gar nicht stattgefunden. Ich nehme mal an, wenn das losgeht, werdet ihr dann vor Ort sein. Und was werdet ihr dann konkret tun?
Genau, das verschleppt sich ja gerade alles sehr, sehr stark. Aber wenn es dann losgeht, möchten wir jede Sitzung begleiten, die öffentlich stattfindet, da auch eigene Protokolle anfertigen, Hintergrundberichte auf unserer Homepage schalten, auch Interviews führen mit Leuten aus dem Expertenumfeld und auch versuchen, die Leerstellen offenzulegen, die im Untersuchungsausschuss nicht angesprochen werden. Also wir versuchen da auch sozusagen Themen, wo wir glauben, dass es wichtig, dass da eine Aufarbeitung stattfindet, auch in den Diskurs mit reinzubringen.
Und ich glaube, ich habe gelesen, es wird auch Übersetzungen geben dann der Protokolle?
Genau. Genau, also wir wollen auch Protokolle übersetzen, damit zum Beispiel auch die türkische Community eine Möglichkeit hat, den Untersuchungsausschuss mitzuverfolgen und eben nicht nur Artikel oder Protokolle auf Deutsch erscheinen, sondern zum Beispiel auch in türkischer Sprache.
Mich würde auch interessieren, wer steht denn eigentlich hinter dem Namen NSU-Watch? Also seid ihr Einzelpersonen, kommt ihr aus bestimmten politischen Zusammenhängen und wie finanziert ihr euch?
Also wir sind eigentlich alles Einzelpersonen, die als wir gehört haben, dass es diesen NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen geben soll, haben wir uns gefunden. Wir haben teilweise vorher schon zu dem Thema Rechtsextremismus gearbeitet in unterschiedlichen Zusammenhängen und haben dann gedacht, dass wir uns zusammenschließen, aber wir kommen aus unterschiedlichsten Ecken und es gibt irgendwie keine Organisation, die dahinter steht und wir sind von daher unabhängig und versuchen ehrenamtlich als Einzelpersonen in diesem ganzen NSU-Komplex Aufklärungsarbeit mit voranzutreiben. Und finanziert werden wir bisher eben durch Spenden von verschiedensten Organisationen. Man kann auch als Einzelperson spenden. Das findet sich auch alles auf unserer Homepage hessen.nsu-watch.info. Und gerade so die Spenden brauchen wir, um zum Beispiel Materialien anzuschaffen, um den NSU-Untersuchungsausschuss auch zu begleiten oder Personen zu bezahlen, die dann Protokolle anfertigen und Übersetzungen anfertigen. Und dafür brauchen wir eben auch Unterstützung.
Plant ihr denn neben dieser Begleitung der Sitzung auch noch andere Veranstaltungen? Also wird es vielleicht auch Informations- oder Diskussionsveranstaltungen geben in Frankfurt oder Umgebung, wo dann nochmal die Öffentlichkeit auch nochmal so informiert werden kann über den Stand der Dinge?
Ja, also eine erste Veranstaltung, die wir jetzt schon sehr, sehr bald in Angriff nehmen. Wir organisieren zusammen mit dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen und dem AStA der Uni Frankfurt am 24. Januar im Studierendenhaus Campus Bockenheim in Frankfurt eine Diskussionsveranstaltung mit Alexander Kienzle, der einer der Anwälte der Familie Josgard, also dem Mordopfer aus Kassel ist. Und dort wollen wir über den NSU-Prozess, aber auch eben um die spezifischen Fragen für Hessen diskutieren. Und das wird jetzt so eine der ersten Veranstaltungen sein, weil der Untersuchungsausschuss ja gerade auch noch nicht stark arbeitet, aber wir werden auch immer mal wieder versuchen, wie gesagt, genau die Leerstellen, wo wir glauben, da wird im Untersuchungsausschuss vielleicht auch zu wenig diskutiert, die aufzugreifen und auch mit öffentlichen Veranstaltungen zu begleiten. Und wir werden auch zum Beispiel auf der Homepage planen, wir Interviews bereitstellen mit Experten, wo wir nochmal versuchen, Themenschwerpunkte festzulegen.
Mhm. Was erhofft ihr euch denn so von dem hessischen Untersuchungsausschuss? Also ich meine, du hast ja schon angesprochen, es gibt verschiedene Fragekomplexe, die sich jetzt speziell auf Hessen beziehen. Also welche Aufklärung wünscht ihr euch oder habt ihr irgendwie Bedenken, dass das auch nichts wird? Also du hast ja auch schon angesprochen, irgendwie, dass das ja auch eigentlich gegen oder auf Widerstand seitens der Landesregierung und der CDU-Abgeordneten stieß, die jetzt den Vorsitz haben von diesem Untersuchungsausschuss. Also glaubt ihr, da kommt was dabei raus und was hofft ihr, kommt dabei raus?
Wir haben halt in Hessen eine ganz spezifische Situation, weil es der einzige Mord war, an dem Zeugen anwesend waren vor Ort. Und was noch erschwerend hinzukommt, Andreas Temme, ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes und V-Mann-Führer, und der V-Mann von Andreas Temme hatte auch nachweislich Kontakte in das NSU-Umfeld, der war eben anwesend am Tatort und schweigt sich bis heute über seine Rolle aus, beziehungsweise seine Geschichte wechselt, je nachdem, wo er Aussagen tätigt. Und da stehen auch mächtige Interessen dahinter, denn zum Beispiel der heutige Ministerpräsident Volker Bouffier hat damals in seiner Funktion als Innenminister für die CDU sozusagen den Verfassungsschutz nicht genehmigt oder beziehungsweise keine Genehmigungen erteilt, dass die V-Leute, die Temme geführt hat, auch gefragt werden, was da eigentlich genau in Kassel passiert ist. Und das sind alles Punkte, wo wir glauben, dass da natürlich auch Interessen dahinter stehen, dass nicht alles herauskommt, was da passiert ist, wie der Verfassungsschutz vor Ort involviert war. Und wir erhoffen uns trotzdem, dass der Untersuchungsausschuss mit der spezifischen Fragestellung Hessen vielleicht noch mal mehr herausfinden kann als der NSU-Prozess und der Untersuchungsausschuss im Bundestag. Zumal man auch sagen muss, dass Hessen insofern sehr bedeutsam ist, weil nach der Wendezeit der hessische Verfassungsschutz und auch andere hessische Sicherheitsbehörden maßgeblich am Aufbau des thüringischen Verfassungsschutzes beteiligt gewesen sind, in dessen Umfeld ja der thüringische Heimatschutz mit Mundlos Schäpe Bönhardt auch entstehen konnte.
Mhm. Ja, da hast du jetzt auch eine gute Vorlage gegeben. Ich denke, darum wird es jetzt auch weiterhin bei uns in der Sendung nochmal gehen, um den Spezialfall Kassel und Andreas Temme. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal sehr für das Gespräch und wünsche eine gute Arbeit, wenn es losgeht. Und vielen Dank für das Telefonat.
Danke sehr, vielen Dank.
Tschüss.
Wie war jetzt die Internetseite nochmal?
NSU-Watch.hessen.info, glaube ich. Aber ja. Also wir werden
mal NSU-Watch Hessen eingeben.
Ja, NSU-Watch Hessen, da findet man das. Möchte, ja. Und ich denke, wir werden das auch bei uns auf der Internetseite, werden wir die Verlinkung auch nochmal dazu setzen.
Mir geht es immer so fürchterlich schnell, ich kriege diese Daten immer nie mit. Ich muss immer nachfragen, komm. Mhm. Aber wir haben da jetzt ein Telefoninterview zustande gebracht, dank Etta und dank Helmut, der uns wie so oft schon aus der Technik heute wieder unterstützt hat. Danke, Helmut. Helmut, unsere Technikfee. Wir danken dir. Das aber nur am Rande. Gab ja etliche Vorlagen, über die wir ja schon gesprochen haben. Wir haben jetzt gedacht, dass wir vielleicht nochmal auf das, was der Kollege gerade angesprochen hat, zurückkommen.
Mhm, genau. Und also es ging ja um diesen Mord in Kassel. Und Wolf, du beschreibst ja auch in deinem Buch, oder du sagst in deinem Buch eigentlich, der Schlüssel zum Ende der Mordserie liegt in Kassel. Also es gab da danach ja noch den einen Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter, aber zumindest diese rassistisch motivierte Tatserie an diesen kleinen Ladenbesitzern, die endete in Kassel. Und jetzt fiel hier auch schon der Name Andreas Temme. Es wurde gesagt, er war ein Verfassungsschützer vor Ort zur Tatzeit. Ja, und das beschreibst du ja in deinem Buch auch sehr ausführlich. Also vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erläutern, was ist denn da passiert in Kassel?
Also das Spannende finde ich genau die Frage, die du gestellt hast. wo ich mich auch wundere, warum die Ermittlungsbehörden diese Frage nicht stellen. Also zumindest, wenn sie in die Schule gegangen sind, in die Polizeischule, wäre das eigentlich die naheliegendste Frage. Also als Ermittler, nämlich wenn die Mordserie 2006 aufhört, obwohl sie erfolgreich war, welche Logik hat es? Also sie war erfolgreich in dem Sinne, als dass dort, gehen wir davon aus, es war im Kontext des NSU, ein Internetbesitzer umgebracht wird, liquidiert wird, sie entkommen, es gibt keine Videos, es gibt die berühmten falschen Spuren, die sich nicht zufällig ergeben haben, sondern die man erzwungenermaßen erzeugt hat, nämlich in Richtung ausländisches Milieu, obwohl es dafür auch da wieder sozusagen in der Logik der Kriminalistik keine Belege gab. Es gab aber auf der anderen Seite eindeutige Belege, dass es eine neonazistische Tat sein könnte. Wenn dann diese neonazistische, also die rassistisch motivierte Mordserie abbricht, dann müsste doch eigentlich in allen politischen Parteien außerhalb des Parlaments die Frage im Raum stehen, warum bricht die dort ab? Und es gibt einfach im Unterschied zu den anderen NSU-Tatorten einen gravierenden Unterschied, nämlich, dass dort beweisbar ein Verfassungsschutzmitarbeiter zugegen war. Zur Mordzeit, vor dem Mord, mit dem Mord, nach dem Mord. Das ist ja schon eigentlich sozusagen ein Umstand genug, zu fragen, ob das sozusagen diese Verbindung ist, dass diese Mordserie abbricht, weil dort ein Verfassungsschutzmitarbeiter zugegen ist, was ja nicht gerne gesehen wird, also zumindest nicht so unmittelbar. Jetzt kommt aber sozusagen das Zweite, er hat es ja auch kurz angesprochen, dieser Verfassungsschutzmitarbeiter ist nicht nur einfach ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der die Verfassung schützt, sondern es ist einer, der berufsmäßig, ideologisch, persönlich, politisch selbst ein Neonazi war. Er wurde Klein Adolf genannt und der hat absurderweise in dieser Bundesrepublik, also die sich ja jetzt heute gerade wieder neu rekonstruiert als Wertegemeinschaft, der hat den Auftrag, sozusagen Neofaschismus zu bekämpfen. Das ist nämlich der Auftrag des Verfassungsschutzes, sozusagen bevor es zu Straftaten kommt, in diesem Milieu sozusagen Bedingungen dafür zu schaffen, Einsichten, Quellen ausfindig zu machen, um Straftaten zu verhindern. Genau das Gegenteil ist passiert mit dessen Wissen dieses Verfassungsschutzführers, mit der Tatsache, dass er einen V-Mann geführt hat, der im NSU-Netzwerk, und übrigens der NSU bezeichnet sich nicht als Trio, also außer man sagt, die Generalbundesanwaltschaft ist der Chef der NSU, dann hat die Generalbundesanwaltschaft recht. Der NSU bezeichnet sich selbst immer als Netzwerk und ist so aufgetreten. Und in Kassel ist es sozusagen bewiesen, belegt, dass dort Ableger von NSU, die mit diesem Konzept übereinstimmen, dass die dort zugegen waren. Und jetzt kommt sozusagen der dritte Link, der eigentlich in jedem anderen Verfahren tödlich ist, also zur sofortigen Verhaftung führen würde. Dieser V-Mann heißt Benjamin Gärtner, das ist kurz angesprochen worden. Er hat enge Verbindungen also zu den neonazistischen Gruppierungen, die dieses Terrorkonzept teilen. Und es gibt noch eine dritte Person, die jetzt von der Verteidigung erwähnt wurde, die ebenfalls in Kompakt 18 zusammenhängen sind. Und das bündelt sich sozusagen alles an diesem Tatort, an einem Ort, ne? Also man muss sich das Internetcafé vorstellen, also das ist wirklich, ich war dort, also es ist wirklich runtergekommen, da kommt ungern ein Deutscher hin und schon gar nicht ein Arier, wie Andreas Temme war. Der surft dort auch nicht im Erotik-Job, also Erotik-Chat-mäßig, sucht er sich einen Ort aus, also wo er wirklich als einziger Weißer auffällt wie sonst irgendwas, abgesehen von seiner tiefen Abneigung. Und jetzt wären natürlich diese Fragen zu stellen, warum, und das ist natürlich sozusagen die nächste Falltür, warum wird Andreas Temme so gedeckt, nicht nur von Neonazis, sondern von all den Vorgesetzten um ihn herum.
Also man muss vielleicht zu dem Kontext auch nochmal ergänzen, dass ja davon ausgegangen wird, also dass für diese Mitglieder, also diese mordenden drei, also dieses Trio, örtliche und regionale Nazi-Strukturen auch ausspioniert haben, welche Orte für Anschläge geeignet sind. Und der angesprochene Benjamin Gärtner hatte eben Verbindungen in dieses Netzwerk und war ein Spitzel für den Verfassungsschutz. Andreas Temme war sein V-Mann-Führer. Und man weiß ja, dass an dem Tag des Attentats auch zwei Telefonate zwischen Benjamin Gärtner und Andreas Temme stattgefunden haben. Und eins wohl vor der Tatzeit und, wenn ich jetzt richtig informiert bin, eins noch danach. Und eins dieser Telefonate dauerte auch besonders lang, was wohl auch auffällig war, weil normalerweise diese Telefonate sehr kurz waren, um einfach einen Treffpunkt auszumachen. Also da muss irgendetwas auch miteinander kommuniziert worden sein. Also ich wage zu vermuten, etwas, was an diesem Tag womöglich passieren wird, ja, was dort auch besprochen wurde von diesen beiden.
Es gibt natürlich nochmal eine spannende, also in dem Kontext genau, also da würde ich sagen, das könnte Benjamin Gärtner beantworten, das könnte Andreas Temme beantworten. Es könnte natürlich auch die Polizei, weil der NSA, der ja Totalüberwachung garantiert zu unserer Freiheit, 2006 einfach sozusagen diese entsprechenden Telefonate aufzeichnen. Es gibt aber noch eine andere wichtige Spur, also wo es nicht nur um den Andreas Temme und seiner Liebe zum Neonazismus und seine Berufsaufgabe, das zu verhindern, wo das eine spezielle Note eine Rolle spielt. Es ist belegt, es wurde natürlich versucht, genau dieser Frage nachzugehen, die Treffberichte anzufordern, die immer angelegt werden. Also wenn sich Andreas Temmer, also Klein Adolf, mit dem Neonazi namens Benjamin Gärtner trifft, dann muss er Treffberichte erstellen, um das zu rekonstruieren und natürlich auch die Bezahlung zu rechtfertigen. Die Treffberichte vom Jahr 2006 sind zufälligerweise, jetzt ratet mal, ja,
verschwunden.
Also so, und das wird in der Bundesrepublik und in den meisten Medien immer als bedauerlich bezeichnet. Interessant ist nur, wenn das an jedem Ort, in jeder Behörde, in jeder Hierarchiestufe überall systematisch passiert.
Konfetti. Ja, und interessant ist in dem Kontext ja auch, also dass Andreas Temme ja erstmal sich nicht als Zeuge gemeldet hat. Also es gab ja 5 Leute, die am Tatort waren, 4 haben sich gemeldet, Person Nummer 5 nicht. Und er hat dann immer versucht, das irgendwie noch abzustreiten, dort gewesen zu sein, weil letztendlich wusste man es doch, dass er vor Ort war. Und er wurde dann ja auch zum Tatverdächtigen und es wurde auch gegen ihn ermittelt. Und da gab es dann einen Interessenkonflikt zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Hessen und dem Bundeskriminalamt Hessen, die ja gegen ihn ermitteln wollten und auch gerne seine V-Leute, also Benjamin Gärtner, befragen wollten. Was dann aber nicht stattgefunden hat.
Das Wohl des Landes Hessen stand dem entgegen. Mhm.
Ja. Und das war ja also zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, Innenminister des Landes Hessen und damit Vorgesetzter beider Behörden war Volker Bouffier.
Genau.
Und ja, wie war seine genaue Aussage, warum...
Er ist 2006 sogar dazu befragt worden, ne?
Nee,
wie sieht's aus, Herr Minister?
Ja, und die Antwort lautet, die Anweisung, nicht auszusagen und nicht zu befragen, ist notwendig für das Wohl des Landes Hessen. Punkt.
Aber ich meine,
da fragt man sich, was ist das für ein Landeswohl, ja, was es braucht, dass ein solcher Fall, wie ihn Wolf gerade eben beschildert hat, nicht, was möglich wäre, was heute noch möglich wäre, aufgedeckt wird. Man muss sich vorstellen, Andreas Temme chattet, telefoniert mit Benjamin Gärtner. Es kommt ein Nazi rein, er schießt Halit Yozgat. Andreas Temme steht auf, legt Geld auf die Theke, hinter der verblutete Halit Yozgat liegt, verlässt den Raum, telefoniert wieder mit Benjamin Gärtner. Und das alles wird nicht aufgeklärt. Erstens meldet er sich nicht. Zweitens behauptet er, er hätte keine Leiche da liegen sehen. Also man muss das sich klar machen, das ist ein Tisch und keine große Theke. Ja. Er kann das gar nicht übersehen haben. Dies alles wird nicht aufgeklärt, weil das Wohl des Landes Hessen sonst auf dem Spiel steht. Also wenn das Land Hessen solch ein Wohl hat, dann möchte ich mit dem Land Hessen nichts zu tun haben, möchte ich da nur sagen.
Es gibt noch eine ganz spannende Sache, die wird sicherlich eine Rolle spielen, weil sie ist, also jetzt auch von den Medien, die ein bisschen Interesse dran hatten, da zumindest ein paar Fakten offenzulegen, aber diese nicht. Es wird ja immer diese Geschichte kolportiert von Andreas Temme, und letztendlich die Ermittlungsbehörden sagen auch, das kann man jetzt nicht widerlegen. Er hat aufgehört zu telefonieren, nachdem der Mord passiert ist. Dann geht er an die Theke, findet da niemand, geht nochmal raus, geht wieder rein, findet niemand, legt dann 50 Cent auf den Tisch und geht. Genau, Hans-Christoph hat richtig gesagt, also wenn man die Größenverhältnisse rekonstruiert, was übrigens die Polizei auch damals gemacht hat.
1,90 Meter hast du recherchiert.
Genau, 1,89 Meter. Der Tisch ist kleiner als hier, also 70 Zentimeter. Du kannst stehen, wie du willst, jetzt abgesehen davon, dass Blut auch fließt. Also du hättest ihn nicht übersehen können. Aber was ich noch spannender fand, weil ich habe Zugang sozusagen zu den Tatortfotos bekommen, und wenn du da genau hinschaust, diese 50 Cent, die er da hingelegt hat, liegt im Blut. Die 50 Cent selbst sind sozusagen oben nicht durch Blut, wie sagt man da, kontaminiert oder genau. Das heißt, also das Blut war vorher da und das Centstück danach. Und das sind Tatortfotos von der Kriminalpolizei, und bis heute gibt es keine Zeitung, die alle diese Akten zugespielt bekommen, die sie einsehen können, wenn sie falsche Fährten legen wollen, wie in Richtung Entlastung Andreas Temme. Aber diese Fahndung, also diese Fotos vom Tatort, könnten eigentlich ein zentraler Beleg dafür sein, Andreas Temme war zum Zeitpunkt des Mordes zugegen. Er hat in dem Wissen, dass Blut auf dem Tisch ist, seine 50 Cent dort hingelegt, und das würde eigentlich sowohl ihn, sein Ende der Karriere bedeuten, aber natürlich auch all derer, die ihn gedeckt haben, bis hin zum heutigen hessischen Innenminister Bouffier.
Man muss sich ja klar machen, dass Andreas Temme seit 2006 keineswegs aufgehört hat, für den Verfassungsschutz zu arbeiten. Das tut er ja immer noch. Bis heute. Also das muss man sich klar machen. Dieser Mensch arbeitet weiter für eine Sicherheitsbehörde des Landes Hessen. Ja. Das ist unfassbar.
Also du schreibst in deinem Artikel, in deinem Kapitel, der neunte Mord in Kassel, der Schlüssel auch sei auch der Schlüssel zur Mordserie. Es ist ja auch so, dass die Polizei ja tatsächlich gewollt, also die Mordkommission, die damals gebildet wurde, tatsächlich eifrig auch gearbeitet hat und also auch ihrem Auftrag nachkommen wollte, diesen Mordfall aufzuklären. Und die sind dann mit geschwärzten Unterlagen abgespeist worden. Da gab es dann Gespräche im Landesamt für Verfassungsschutz mit den dortigen Vorgesetzten. Und es gab auch Anfragen sogar beim Minister. Also die waren sehr rührig und haben sich deutlich bemüht, Unterlagen zu bekommen. Es war also nicht so, dass sie sagen, naja gut, die wollen nicht, dann hören wir jetzt hier auf. Sondern die waren da schon hartnäckig und mussten dann aber das Verfahren einstellen.
Also das finde ich wirklich erstaunlich, also weil ich auch gedacht habe, naja, die Polizei, also wie an allen vielen anderen Tatorten, haben sich sehr schnell dem gebeugt, was als Linie vorgegeben wurde, wo natürlich heute alle behaupten, es gab keine Linie, nur alle haben sich genau an diese Linie gehalten, nämlich keine Ermittlungen Richtung Neonazismus, alle Ermittlungen Richtung ausländisches Milieu, und das ohne Indizien, ohne Fakten, ohne Belege. Alle haben sich dran gehalten. Und irrerweise, ne, obwohl Hessen ja ziemlich schwarz ist, also und man sagen kann, naja, da dürfte das größte Problem der Aufklärung sein. Tatsächlich hat die Polizei ungeheuer intensiv die Problematik, die Kasseler Problematik, sprich die Anwesenheit eines V-Manns, der dort weder chatten würde, noch sonst wo im Internet sich aufhalten würde, nachgegangen. Und im Moment geht es unter anderem dazu, dass die Polizei abgehört hat, Andreas Temme, und zwar, jetzt wird's natürlich lustig, mit ganz vielen V-Mann, also mit Vorgesetzten, mit dem Geheimdienstbeauftragten, der sozusagen immer Leute berät, die als Verfassungsschutzmitarbeiter in Bedrängnis geraten, dann werden die gecoacht für Verhörer, also sie werden gebrieft. Es gab Treffen an der Tankstelle, also wie beim Tatort, unterhalb von Tatort, also wo sich der Verfassungsschutzpräsident mit Andreas Temme in der Tankstelle trifft, haben die irgendwie was zu verbergen gehabt? Warum führen die das nicht in den Dienststellen? Das sind, glaube ich, 40 Stunden Telefonate, die abgehört werden, und da geht es im Moment darum, dass die zur Verfügung gestellt werden. Der Punkt ist natürlich, also dass man darum kämpfen muss, dass dieses Material, das entweder Andreas Temme entlastet oder belastet, dass man das nicht frei bekommt, Und gleichzeitig irgendwas von der Verteidigung der Demokratie oder zum Wohle Hessens, dann frage ich mich tatsächlich, welches Wohl wird hinter diesem permanenten Rechtsbruch verteidigt?
Der permanente Rechtsbruch, es hat ja dazu geführt, dass 2011 die Ermittlungen von Polizeiseite relativ schnell eingestellt werden mussten, weil sie eben nicht an die Beweismittel kamen. Wer weiß, was sie tatsächlich alles hätten herausfinden können, vielleicht sogar die Wahrheit. Das ist damit vermieden worden. Es hat ja aber auch dieses Verhalten der Behörden und auch der Regierung hat ja ganz klar auch eine politische Dimension für den Umgang mit rechter Gewalt und Verbrechen von politisch motivierte Verbrechen von rechter Seite. Wie würdest du das jetzt einschätzen nach deiner Recherche? Also der Prozess ist ja noch nicht zu Ende und kann der NSU-Ausschuss im Hessischen Landtag wirklich was bewirken? Man versucht natürlich wieder eine Öffentlichkeit herzustellen. Du kannst es noch nicht beantworten, aber eine Einschätzung vielleicht abgeben. Ist unsere Demokratie noch so gewappnet, dass also ein Parlament es noch durchsetzen kann, die Wahrheit ans Licht zu bringen an einem Tag?
Hans-Christoph hat es kurz erwähnt, mit dem Oktoberfest in München 1980, also in der Zeit sozusagen bin ich politisiert worden und wir haben uns alle, und ne, du bist ja auch im ähnlichen Alter, natürlich gefragt, wie kann dieser Anschlag auch dasselbe Schema, dieselben Ermittlungspannen, dieselbe Systematik 30 Jahre später sich wiederholen. Damals war die unvorstellbare Annahme, dass der Staat dahinter steckt, war Verschwörungstheorie, war Wahnsinn, war Psychiatrie. Heute weiß man in aller Ruhe, das steht in der Bundesblattverordnung bzw. Bekanntmachung drin, dass bis Anfang 90 diese Bundesrepublik Deutschland aus dem Dritten Reich die Konsequenz, also aus der Niederlage des Dritten Reichs die Konsequenz gezogen hat, kurz danach Neofaschisten zu bewaffnen, als Stay-Behind-Armeen zu benutzen, sie auszubilden mit Waffen, mit Sprengstoff und in den 70er Jahren gegen Linke einzusetzen, gegebenenfalls um ein Klima sozusagen der Angst zu schaffen, was direkt in das Attentat München Oktoberfest gemündet hat, wo auch Mitglieder von Stay-Behind beteiligt waren. Das ist heute sozusagen beides ist bekannt, Oktoberfest-Anschlag, dass staatliche Behörden der BND Neofaschisten bewaffnet hat ab der 50er Jahre. Es passiert nichts. Mhm. Ja, dann ist es eben passiert. Und natürlich die Frage, ob der NSU-Ausschuss, also beziehungsweise der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Hessen erfolgreich ist, kann man ganz einfach beantworten. Er will nicht, also die Mehrheit der Mitglieder will nicht erfolgreich sein, weil sie selbst das politisch decken wollen, was sie politisch geschafft haben, nämlich, dass es einen rechtsfreien, völlig von der parlamentarischen Kontrolle abgeschotteten Bereich gibt. Denn Stay Behind ist durch keine parlamentarische Institution gedeckt worden. Oder kennt ihr eine, die gesagt haben, okay, der Vorschlag, Neofaschisten bewaffnen, und dann wurde im Parlament das irgendwo bewilligt. Also es gibt einen Staatsbereich, der außerhalb der parlamentarischen Kontrolle agiert. Und das wird sich jetzt im Kontext NSU und vor allem mit Blick auf Kassel, wird sich das wieder bewahrheiten, leider.
Ja, ich würde jetzt gerne auch nochmal versuchen, den Blick nochmal ein bisschen zu weiten. Also ich finde, du hast das jetzt schon gut angesprochen, also mit dieser, also mit der offiziellen oder inoffiziellen Politik, die auch betrieben wird und auch wie dieser ganze Diskurs geführt wurde über die Zeit der Mordserie, also dass das als Ausländerkriminalität beschrieben wurde und das ausgeblendet wurde, dass das irgendwie rechtsextrem sein könnte, während ja gleichzeitig, also 90er Jahre, die Pogrome und die Asylpolitik die offizielle Politik des Staates waren. Und ich finde, wenn man das jetzt so ein bisschen auf die heutige Situation auch überträgt und vielleicht auch mal den Blick über die deutschen Grenzen hinwegwirft, so auf Gesamteuropa, und da beispielsweise auch Griechenland sich anguckt in Krisenzeiten, wir hatten da die Goldene Morgenröte, also eine neofaschistische Partei, die dort sehr stark geworden ist und auf den Straßen auch irgendwie Jagd auf Flüchtlinge und Migranten gemacht hat. Und also ich habe da so eine Analyse mal gelesen von Slavoj Žižek, der sagt da in einem Buch so schön, was dort passiert mit der Goldenen Morgenröte und dieser Hetze, das ist im Prinzip die obszöne Kehrseite der offiziellen Politik, die die Grenzen nach außen abschottet, die versucht, Flüchtlinge abzuhalten und dann hast du eben den Mob auf der Straße, der dann genau das so auslebt. Und man, es wird auch nächste oder übernächste Woche, glaube ich, bei uns auch eine Sendung geben, dann auch zur Pegida und Fragida Bewegung, die ja auch gerade so aufkommt. Und ja, also da sehen wir ja auch irgendwie, wie so eine Angst vor dem Fremden, vor dem anderen auch wieder irgendwie Fuß fasst in, will es eigentlich nicht sagen, aber in der Mitte der Gesellschaft womöglich. Und da fände ich es jetzt auch ganz interessant, dich nochmal zu fragen, Hans-Christoph, wie siehst du das denn? Weil das ist ja anscheinend mit dem NSU und mit diesem Rechtsextremismus auch keine Einzelerscheinung, sondern irgendwie auch so ein Symptom für gesellschaftliche Phänomene. Und ja, irgendwie müsste da ja auch, sage ich mal, die antifaschistische Bewegung drauf reagieren, die ja auch seitens dieser Pegida-Leute sehr stark angegriffen wird und so ins schlechte Licht gerückt wird.
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die eigentlich sozusagen eine eigene Sendung rechtfertigen würde. Aber ich will es, weil mir das sehr wichtig ist, zugespitzt sagen. Wolf hat ja vorhin schon die Verbindung zwischen NSU und NSA hergestellt. Das ist eine sehr wichtige Verbindung, wie ich finde. Sie ist nicht nur ermittlungstechnisch in diesem Zusammenhang spannend, sondern sie ist auch spannend, weil es in beiden Fällen und in einem wichtigen dritten Fall, nämlich der Ukraine-Krise, eine Gemeinsamkeit in der gesellschaftlichen Reaktion gibt. Nämlich alle drei Fälle, NSU, NSA und die Ukraine-Krise, haben in keinster Weise weder aus der antifaschistischen Bewegung noch aus der gesellschaftlichen Linken noch aus der gesellschaftlichen Mitte heraus die Antwort bekommen, die gesellschaftliche Antwort bekommen, die sie eigentlich dem Anlass nach verdient hätten. Man muss sich das klar machen. Wir leben in einem Staat, dessen Sicherheitsapparat über Jahrzehnte hinweg, und der NSU ist nur die Spitze des Eisbergs, Wolf hat das gerade erzählt, bewaffnete Nazi-Gruppen unterhalten hat. Wir leben in einem Staat, dessen sämtliche Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte milliardenfachen, das ist nicht übertrieben, milliardenfachen Grundrechtsbruch mitgemacht haben im Zusammenhang mit dem NSA. Grundrechtsbruch, das bedeutet, die müssten eigentlich alle zurücktreten und werden, machen sich strafbar im Amt. Drittens, die Ukraine-Krise. Dort hat die rot-grüne, die große Koalition, die Regierung der großen Koalition, eine Regierung mit ins Amt gehievt, die jetzige Regierung, die sich ganz offen und völlig obszön auf nicht irgendwelche Nazis, sondern den Nazifaschismus deutscher Herkunft beruft. In wesentlichen Teilen. Diese drei Punkte, warum haben die eigentlich keine entsprechende Reaktion erfolgt? Und aus meiner Sicht, das ist die These, die ich in den Raum stellen möchte, ist es eben so, dass in den letzten 2,5 Jahrzehnten die antifaschistische Bewegung in Grundfragen ihrer Faschismusanalyse sich weit von dem entfernt hat, was angemessen wäre. Große Teile der antifaschistischen Bewegung, sehr relevante Teile der antifaschistischen Bewegung, sind dazu übergegangen, im Zweifelsfall die Zivilisation des Abendlands gegen irgendwelche Barbaren zu verteidigen, die Islamofaschisten oder bis hin zu der These, der Nazi-Faschismus, das ist eigentlich das andere der Zivilisation, kommen also auch irgendwie von außen. Ja? Also da berühren sich eigentlich sehr rechte Positionen mit Positionen, die über lange Zeit in der antifaschistischen Bewegung geduldet worden sind und die zu einer Lähmung der Reaktion auf NSU, NSA und Ukraine-Krise geführt haben. Das Ganze hat noch große Weiterungen. Wir hatten auch keine wirklich sozusagen adäquate Reaktion auf die Agenda-Politik. Wir hatten keine wirklich adäquate Reaktion auf die Bankenrettungspolitik während der Euro-Krise. Das sind etwas anders gelagerte Fälle. Ich möchte mich auf die drei nennen, beziehen, die ich jetzt gerade gesagt habe, weil das auch sozusagen selbstkritisch an die Bewegung adressiert ist, was ich hier sage, aus der ich selber ja irgendwie komme, aus der antifaschistischen Bewegung. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren, in den Jahrzehnten verlernt, was wirklich Faschismus ist, welche Klassenposition er vertritt, was seine gesellschaftliche Basis ist, was seine Geschichte besonders in Deutschland ist, jenseits irgendwelcher ideologischen Epiphänomene und Ausdrucksformen, sondern in Bezug auf das, was er tatsächlich zum Ausdruck bringt, welche Interessen er zum Ausdruck bringt. Ich würde sagen, um es jetzt ganz abgekürzt zu sagen, das müsste man lange diskutieren, das sind die Interessen des deutschen Imperialismus. Und wir haben heute eine Situation, wenn ich mir Pegida angucke, wo die Interessen des deutschen Imperialismus heute sozusagen mitverteidigt werden, indem hauptsächlich gegen den amerikanischen bösen Feind gehetzt wird, sehr gerne, ne, bis hin zur Lügenpressen-Ideologie, die ja dann auch irgendwie bei den Amerikanern landet als böse und Verursacher. Das alles dient letzten Endes dazu, die Hauptangriffskraft, die letzten Endes auch hinter dem Faschismus steht, nämlich den Imperialismus dieses Staates hier, aus den Augen zu verlieren. Und das finde ich ein sehr großes Problem, das ich jetzt bitter rächt. Und das sieht man auch im Zusammenhang mit unserer eigenen Reaktion auf den nationalsozialistischen Untergrund, der sich selber so nannte.
Und wie ist dann die Perspektive für die Zukunft? Weil das bedeutet jetzt für mich, der ich das jetzt vernommen habe, was ihr gesagt habt, also ich interpretiere das jetzt mal so für mich, ja, es gibt nach wie vor in diesem Land rechte Strukturen, die viel mehr machen, als uns tatsächlich bewusst ist, oder wir sind uns dessen bewusst, als man uns von öffentlicher Seite zugestehen will, dass es so ist. Das bedeutet doch eigentlich, also ich hatte vorhin mal draußen ein bisschen naiv die Frage gestellt, ist es nicht eigentlich so, dass die Rechten den Staat kontrollieren oder den Verfassungsschutz? Und da hattest du das schöne Beispiel mit dem, oder Christoph, mit dem Schwanz und dem Dackel. Ja, wer wedelt da jetzt mit dem Dackel? Wedelt der Dackel mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Dackel? Wir lachen jetzt, aber das ist doch irgendwie eine Dimension. Wenn man deine Theorie aufgreift, Hans-Christoph, dann bleibt einem ja gar keine andere Alternative dazu. Was bedeutet das für uns, die wir hier leben und uns auseinandersetzen müssen damit?
Ja, ich habe mir das auch gerade so gedacht. Also ich meine, man muss das ja schon irgendwie so sehen, dass ja auch jetzt innerhalb dieser EU-Konstruktion, die wir haben, trotzdem einzelne Staaten oder Nationalstaaten ja gegeneinander agieren, ja, und Deutschland ist ja im Moment noch nicht der große Krisenverlierer. Also Deutschland zielt Kapital an und profitiert ja enorm von den Defizitkreisläufen so in Europa, ja. Und also insofern gibt es das deutsche hegemoniale Interesse, ja. Und wenn dann, so wie mir sich das jetzt darstellt, nach dem, was ich auch gehört habe, ja, dann gleichzeitig dann im Untergrund halt wirklich noch diese Nazi-Strukturen, bewaffnete Nazi-Strukturen existieren, die halt im Land dann auch noch ihr Unwesen treiben können und es eigentlich keine adäquate Strafverfolgung gibt, ja, und auch keinen Willen, das aufzudecken, also dann finde ich die Situation schon ziemlich gruselig irgendwie. Da
weiß das zeigt, der Nationalsozialismus hat nie aufgehört in diesem Land. Man erzählt uns, das wäre so gewesen, aber war nie ein Ende.
Nee, gut, da sage ich ja immer, also der nationalsozialistische Untergrund, der beginnt mit der Stunde Null. Das heißt, mit der kompletten Übernahme des überlebenden Personal des SS-Staates in die Bundesrepublik. Das ist der nationalsozialistische Untergrund der Stunde Null. Also wer sich heute sozusagen fragt, woher der kommt, der kann sozusagen bei der Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland anfangen und der findet in allen Ministerien 50% NSDAP SS-Gestapo-Mitglieder. Aber mit dem Schwanz und dem Hund, weil das wäre wirklich nochmal eine extrem wichtige politische Frage, weil ich glaube, jetzt neben der Frage, genau, wie ordnet man Faschismus ein? Das finde ich extrem wichtig. Nicht sozusagen diese Frage für unwichtig zu erklären und irgendwie aus den 20er, 30er Jahren Analysen zu wiederholen. Denn die Frage ist, also ob tatsächlich sozusagen die Bundesrepublik oder viele europäische Staaten aus der Niederlage des Faschismus gelernt haben und sozusagen ein sehr operatives Verhältnis zum Faschismus haben, was ich sagen würde, was sich auch im Umgang mit NSU zeigt. Ich glaube nicht, dass sozusagen NSU identisch ist sozusagen mit der geheimen Macht irgendwelcher Staatseliten. Die haben überhaupt nichts gegen Ausländer, wenn sie in der Regierung sind, wenn sie die Interessen des Westens vertreten, aber natürlich diese Option, faschistische Gruppen, die sozusagen potenziell immer bereit sind, sozusagen Linke zu attackieren oder umzubringen, die sich zu erhalten, ja, das glaube ich, das ist evident und man müsste natürlich fragen, genau, um welchen Staat handelt es sich? Der sich das beides leistet.
Ja, die Zeit ist zu Ende. Wir haben die Folgesendung. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Herr Steven, okay?
Ja.
Bleibt uns nicht, gar nichts anderes übrig, denn der Kollege von Mental Maps ist schon draußen. Und wir bedanken uns bei unseren Gästen, Hans-Christoph Stoth und Wolf Wenzel, dass ihr heute da wart. ABS-Magazin bleibt einfach an diesem Thema mit dran, so wie wir hoffen, dass ihr euch alle dafür interessiert. Nenn noch mal den Namen deines Buches und wo man es beziehen kann, Wolf, bitte.
Ich glaube, der ist halt, genau, der NSU-VS-Komplex. Wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund? Wo hört der Staat auf? Und zu beziehen ist es bei Unrast Verlag Münster.
Schön, dass ihr heute da wart. Nächste Woche geht's im ABS-Magazin weiter. Dann gibt's die Sendung zu Pegida und Fragida. Und wir verabschieden euch, bleibt dran, verabschieden uns. Und Steven, danke für die erste Sendung, die du mit uns gemacht hast. War klasse.